Wir haben 3 Jahre lang diesen Krieg genährt. Wir waren nicht in der Lage, die Europäische Union hat nicht einen einzigen Versuch unternommen, Frieden in der Ukraine zu schaffen. Deshalb ist es ganz wichtig, was Trump gemacht hat, dass er mit Putin telefoniert hat, dass er mit Putin spricht. Putin ist sozusagen zurück auf der diplomatischen und politischen Weltbühne.
Und wenn Sie solche Worten hören, dass Trump sich von Putin an der Nase herumführen lässt, was geht da in Ihnen vor?
Also es ist ja lächerlich einfach.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und bei uns zu Gast in der Sendung ist ein gern gesehener Gast, Harald Kujat, der deutsche General, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Erste Frage, Friedrich Merz hat dieses Sondervermögen, wie er es nennt, Megaschulden, wie andere es nennen, durchgebracht. Großer Betrag, Milliardenbetrag geht in die Rüstung. Was ist Ihre Analyse dieser Schulden? Wie finden Sie das? Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht?
Ja, Schulden kann man natürlich nicht gut finden, grundsätzlich nicht. Ich muss aber eins vorweg schicken. Natürlich müssen wir mehr für die Verteidigung tun, in Europa insgesamt und insbesondere in Deutschland. Und wir haben auch einen Nachholbedarf. Die Bundesregierung hat 2011 die Bundeswehr im Grunde amputiert. Die Reform damals hieß Neuausrichtung der Bundeswehr und bedeutete weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin nur noch zu Auslandseinsätzen. Und das hatte erhebliche Konsequenzen für den Umfang, für die Fähigkeiten der Streitkräfte. Ich will da nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es war auch und ist nach wie vor ein klarer Bruch der Verfassung. Und die beiden Parteien, die damals die Regierung bildeten, sind die gleichen Parteien, die eine neue Regierung jetzt bilden werden und die dieses Riesenpaket von 800 Milliarden oder mehr sogar, es werden ja wahrscheinlich wesentlich mehr sein, durch den Bundestag gebracht hat. Das vorweg. Was man allerdings im Augenblick dazu sagen muss, ist, ich halte es für wenig differenziert, zu sagen, was ist denn nun für die Bundeswehr tatsächlich, was ist für die Ukraine gedacht, was ist für andere Aufgaben gedacht. Das muss sich natürlich, dieses Gesamtprogramm muss sich natürlich einfügen in das, was wir die NATO-Streitkräfteplanung nennen. Die Bundesregierung weiß doch, dass die Bundeswehr immer als Bündnisarmee zwar Deutschland Landesverteidigung zur Landesverteidigung fähig sein muss, aber natürlich immer im Rahmen des Bündnisses handeln wird, verteidigen wird. Und da gibt es eben eine NATO-Streitkräfteplanung, es gibt eine operative Planung und beides muss aufeinander abgestimmt werden. Und in diesen Planungen wird dann auch gesagt, welchen Beitrag die Bundeswehr leisten muss. Da gibt es ja eine Vorgabe, die ja auch immer wieder im Gespräch ist, nämlich 2% des Bruttoinlandsproduktes sollen insgesamt aufgebracht werden. Das ist ein Betrag, der vor vielen Jahren einmal festgelegt wurde. Der muss natürlich neu berechnet werden. Das wird er offensichtlich im Augenblick auch. Und im Juni sollen dann die NATO-Staats- und Regierungschefs auf einen Gipfel in Den Haag entscheiden, ob diese Zielmarke verändert wird, angehoben wird. Wahrscheinlich wird es der Fall sein, auf etwa 3%. Aber es kommt etwas anderes noch hinzu. Allein Geld in die Streitkräfte zu pumpen, macht wenig Sinn. 2 Dinge müssen gewährleistet sein. Das eine ist, dass diese 2%-Regel ja nur eine Seite der Medaille ist. Auf der anderen Seite der Medaille heißt es, es müssen mehr als 20% des Verteidigungshaushaltes für moderne Bewaffnung und Ausrüstung investiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn weniger investiert wird, dann geht ja dieses Geld in die Betriebskosten, es geht in die Materialerhaltung von alten Systemen. Das ist nicht Sinn der Sache, aber darüber spricht niemand. Das Zweite ist, das will ich vielleicht noch erwähnen, das Zweite ist, es muss natürlich auch ein Gesamtreformkonzept geben. Das heißt, Welchen Umfang sollen die Streitkräfte haben? Sollen die einzelnen Verbände aufwuchsfähig sein? Das heißt, sollen sie nahtlos Reservisten im Verteidigungsfall integrieren können? Über welche Fähigkeiten muss die Bundeswehr verfügen? Und vieles andere mehr. Es ist zwar viel getan worden, das muss man anerkennenderweise sagen, in den letzten 3 Jahren, ja, aber es wurde immer nur an einzelnen Stellschrauben gedreht. Was mir fehlt, ist dieses Gesamtreformkonzept und das muss jetzt kommen. Also wenn es bisher ja nicht da, es müsste also jetzt schnellstens nachgeliefert werden, damit dieses Geld dann auch wirklich zielgerichtet und effektiv angelegt wird und daraus Kampfkraft entsteht und nicht nur Materialerhaltung und Betriebskosten.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. Wo fließt dieses Geld bei der Bundeswehr hin oder vielleicht an Sie, wenn Sie sagen, das sei ein bisschen planlos bzw. undurchsichtig, konzeptlos? Wo müsste dieses Geld bei der Bundeswehr hinfließen? Wo wäre es richtig investiert?
Naja, es geht, ich habe es ja schon kurz erwähnt, was wir brauchen, ist eine moderne Ausrüstung der Bundeswehr, moderne Waffensysteme, moderne Ausrüstung insgesamt. Aber wir müssen natürlich auch die nötigen Streitkräfte haben. Also Waffensysteme allein führen keinen Krieg, sondern es müssen natürlich auch Soldaten da sein, die diese Waffen bedienen. Das heißt, wir haben seit Monaten, vielleicht sogar länger schon, eine Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und in welcher Form das geschehen soll. Aber es ist nichts passiert bisher. Auch dies wäre ja Teil eines Gesamtreformkonzeptes, nämlich führen wir die Wehrpflicht wieder ein, in welcher Form wird sie eingeführt und vieles andere mehr. Also hier geht es darum, die einzelnen Fähigkeitskategorien zu erfüllen. Und da vielleicht sollte ich dazu eine Anmerkung noch machen. Wir haben ja jetzt auch eine ständige Diskussion über die Bedrohung durch Russland. Es gibt ja sogar Experten, die genau vorhersagen, in 4 Jahren erfolgt der Angriff. Leider hat der betreffende Experte nicht den Tag und die Stunde genannt. Er weiß es sicherlich, nehme ich an, aber er hat es uns nicht verraten. Wir hatten ja schon im Übrigen bei Ihnen ganz in der Nähe in Zürich bei der Eidgenössischen Technischen Hochschule auch einen Experten, der hatte im März 2023 wissenschaftlich präzise ausgerechnet, dass Russland den Krieg im Oktober 23 verloren haben wird. Ja, die Russen wissen das wahrscheinlich noch nicht. Die kämpfen einfach weiter, obwohl sie den Krieg schon verloren haben. Also wir sehen, da gibt es Diskussionen von sogenannten Experten, die ja auch in der Bevölkerung, das erlebe ich persönlich immer wieder, eine tiefe Befürchtung auslösen. Keine Angst, ich sage bewusst, Furcht auslösen, was auf uns zukommt, nicht nur auf uns, sondern auf künftige Generationen. Und ich kann nicht erkennen, dass man versucht, dem in irgendeiner Form durch offene Aufklärung, auch durch sachliche Informationen und nicht durch Halbwahrheiten und irgendwelche Interpretationen von irgendwelchen Absichten entgegenzukommen. Das fehlt mir nun ganz besonders. Aber man muss eben auch hinzufügen, dass wir diese Diskussion, die wir im Augenblick haben, die richtet sich ja nicht nur gegen Russland, sondern sie richtet sich inzwischen ja auch gegen die Vereinigten Staaten, also gegenüber Präsident Trump. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen.
Ich möchte, ja, da kommen wir ganz sicher noch drauf zu sprechen. Ich möchte allerdings noch kurz bei der Bundeswehr bleiben. Sie sagen ja, das ist interessant. Material, Waffen alleine gewinnen noch keinen Krieg. Man braucht dafür übrigens auch noch Soldaten. In Deutschland sieht man, der Personalbestand ist jetzt nicht gerade rosig. Meine, löst man mit diesen Milliarden, die da gesprochen werden, löst man da dieses Problem? Oder müsste man nicht ganz einfach sagen, okay, jetzt muss die Wehrpflicht wieder eingeführt werden?
Ich persönlich bin natürlich, ich bin immer für die Wehrpflicht gewesen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man dann stehende Streitkräfte in einer Größenordnung unterhalten kann, die auch finanzierbar sind, vernünftig finanzierbar sind, trotzdem aber einen Pool von Reservisten schafft, die dann im Falle eines Krieges nahtlos integriert werden können in ihre Heimatverbände, die sie kennen und in denen sie gedient haben, in denen sie ausgebildet wurden. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das, was wir Aufwuchsfähigkeit nennen, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das Zweite ist aber auch, dass wir mit der Wehrpflicht Qualität gewinnen. Wir haben ja immer, und der Regenerationsbedarf zu meiner Zeit war jährlich etwa 25.000, also 25.000 Zeit- und Berufssoldaten. Und wir haben immer so zwischen 50 und 60% aus dem wehrpflichtigen Aufkommen schöpfen können. Das hat zwei große Vorteile. Der eine Vorteil ist der, wir kennen diese jungen Männer bereits, weil sie in den Streitkräften ein oder zwei oder drei Monate bereits Dienst machen. Wir wissen, was sie können. Wir wissen, ob sie wirklich auch die Fähigkeiten mitbringen, die wir brauchen. Und das Zweite, das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Diese jungen Männer kennen die Bundeswehr. Das heißt, wenn sie sagen, ich möchte jetzt nicht mehr Wehrpflichtiger sein, sondern ich möchte Zeitsoldat werden, dann ist das eine Entscheidung, die sie aus guten Gründen und aufgrund der Erfahrung treffen, die sie in ihrer Bundeswehrzeit gesammelt haben. Und das bedeutet eben, dass sie nicht nach 2 Tagen dann sagen werden, also das gefällt mir alles nicht, ich möchte wieder nach Hause gehen, mir schmeckt das Essen nicht oder was auch immer es für Gründe gibt, sondern wir haben dann in der Tat wirklich qualitativ hochwertige Soldaten und wir haben auch Soldaten, die sich diesen Schritt sehr, sehr sorgfältig überlegt haben. Also die Wehrpflicht ist ein enormer Gewinn für die Bundeswehr. Das muss man immer wieder betonen. Und letzten Endes ist es ja auch eine Aufgabe, die man erfüllt. Und zwar, wenn man in diesem Land lebt, wenn man hier seine Heimat in diesem Land hat, dann ist man das auch daran interessiert, dieses Land zu schützen. Das ist völlig selbstverständlich eigentlich. Und Helmut Schmidt hat einmal gesagt, ich will nicht, dass die Wehrpflichtigen mit großer Begeisterung zur Bundeswehr gehen. Das muss gar nicht sein. Sie sollen einfach diesen Dienst leisten, so wie sie Steuern zahlen. Das machen sie auch nicht gerne, aber sie machen es eben. Aber meine Erfahrung ist eben, dass die sich dann wirklich dazu entschließen, dabei zu bleiben, die machen das auch gern mit großer Begeisterung.
Jetzt habe ich gerade gelesen, dass die Bundeswehr alleine nicht in der Lage sei, die Kasernen überhaupt zu schützen. Man habe diesen Dienst oder diesen Sicherheitsdienst an externe, private Sicherheitsfirmen ausgelagert. Meine Frage an Sie, könnte Deutschland überhaupt diese Wehrpflicht wieder einführen, allein von den Anlagen, den Ausbildenden? Wäre das administrativ? Wäre das überhaupt möglich?
Natürlich sind viele Hindernisse zu überwinden. Sind ja inzwischen auch 14 Jahre ins Land gegangen. Und man hat da natürlich in dieser Zeit natürlich abgebaut, Kasernen aufgegeben, das ganze Musterungssystem ist aufgegeben worden. Aber wissen Sie, es ist doch nur eine Frage, ob man das tatsächlich wieder schaffen will oder nicht. Und wenn man das will, dann ist das auch machbar. Also, das sind Argumente, die ich nicht überzeugend finde. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es um die Frage geht, wollen wir uns das was kosten lassen? Naja, wir sind doch bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Also wird das doch auch möglich sein. Nein, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich füge noch mal hinzu: Es geht hier nicht darum, also einer imaginären Bedrohung gerecht zu werden. Es geht darum, dass wir den Auftrag der Verfassung erfüllen, dass endlich dieser Verfassungsbruch geheilt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir könnten dann noch mal darüber reden, wie man das tatsächlich dann sicherheitspolitisch und strategisch ausgestaltet. Aber so viel erstmal zu der Frage Wehrpflicht, ja oder nein.
Ja, aber was ist Ihr Gefühl? Glauben Sie, die Mentalität wäre da, um überhaupt dieser Wehrpflicht dann nachzukommen? Wären genügend Soldaten oder junge Männer in Deutschland überhaupt bereit, sich dieser Wehrpflicht zu stellen und schlussendlich dann für Deutschland zu kämpfen? Was glauben Sie? Wie schätzen Sie diese Mentalitätsfrage ein?
Also, ich kann das nicht sozusagen statistisch genau ausführen. Dazu fehlen mir die entsprechenden Daten. Aber meine Erfahrung ist, dass Soldaten, die zur Bundeswehr tatsächlich dann auch kommen und einen gewissen Stolz auch entwickeln über das, was sie leisten. Und das verbindet nicht nur die Soldaten untereinander, sondern das bindet sie auch an ihren Auftrag, nämlich unser Land zu schützen. Und da habe ich gar keine Zweifel, dass das mit der Zeit wieder entstehen wird, wenn es auch im Augenblick da eine Delle gibt. Wir haben den Fehler gemacht über viele Jahre, dass wir aus finanziellen Gründen immer weniger einberufen haben. Als ich Generalinspekteur war, haben wir 135.000 pro Jahr eingezogen. Das heißt, bei 9 Monaten waren es etwa 160.000. Das ist ein großer Anteil eines Jahrgangs, wenn man hinzurechnet, dass es Ausnahmen vom Wehrdienst gibt. Also junge Männer, die sich bei der Feuerwehr verpflichten für eine längere Zeit und ähnliches mehr. Der Anteil war relativ hoch. Nicht 100%, aber relativ hoch. Und dann haben wir immer weniger einberufen, weil wir Geld sparen wollten offensichtlich. Und nachher war die Einberufungsquote so niedrig, dass man davon, auch die Bundeskanzlerin sprach davon, ja, naja, wir müssen die Wehrpflicht aussetzen, weil nur noch 17% eines Jahrgangs einberufen werden. Aber das ist ein Zustand, den man bewusst herbeigeführt hat. Denn ist ja absehbar, wenn man Jahr für Jahr immer weniger Soldaten einzieht, um Geld zu sparen, irgendwann kommt man dann an einen Punkt an, wo die Wehrgerechtigkeit insgesamt nicht mehr gewährleistet ist. Heute wird argumentiert, na ja, die sicherheitspolitische Lage war damals eine andere als heute. Nein, das war nicht der Grund dafür. Der Grund dafür war genau der, den ich eben beschrieben habe.
Aus meiner Sicht ist da auch ein bisschen die Frage nach der Identitätskrise in Deutschland. Ich meine, wenn man Wörter wie Vaterlandsliebe oder Vaterlandsstolz einbringt oder auch Patriotismus, das sind jetzt nicht gerade die Wörter, die in der deutschen Debatte gern gehört werden. Glauben Sie, da ist auch ein bisschen eine Identitätskrise im Gange? Man weiß gar nicht mehr, wofür man eigentlich kämpfen müsste, muss. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist leider haben Sie recht. Das hängt natürlich auch mit der politischen Konstellation, der Parteienkonstellation in unserem Land zusammen. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir sozusagen auf diese Herausforderung, die es ja bedeuten würde für unser Land, wieder verteidigungsfähig zu werden, wieder einen Beitrag zum unserem gemeinsamen Bündnis zu leisten, der Größe unseres Landes und der Wirtschaftskraft unseres Landes angemessen ist. Das ist natürlich zunächst mal eine Herausforderung. Es ist auch eine Herausforderung für die Medien, die ja in den letzten 3 Jahren auf einem ganz anderen Klavier gespielt haben. Aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingt. Davon bin ich fest überzeugt. Auch in der Bundeswehr selbst muss natürlich dieses Gefühl entstehen, wenn es nicht ohnehin da ist. Ich habe keinen Einblick, wie es im Augenblick war, aber zu meiner Zeit war das so. Es gab natürlich immer auch Soldaten, die gesagt haben, naja, eigentlich mache ich das mehr, weil ich es muss, aber es gab eben auch viele, die von der Herausforderung, die mit diesem Dienst verbunden ist, von der Technik auch angesprochen waren und insbesondere mehr noch viele, die von der Kameradschaft angesprochen waren. Das ist ja die Bundeswehr ist ja auch ein Schmelztiegel im Grunde genommen. Und diese Kameradschaftserfahrung hat für viele auch nicht nur die Zeit in der Bundeswehr geprägt, sondern auch darüber hinaus für den Rest ihres Lebens.
Was halten Sie vom Ergebnis des EU-Rüstungsgipfels? Wie beurteilen Sie das?
Naja, es ist ja praktisch kein Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Also wenn man es mit dem vergleicht, was vorher gesagt wurde, diese ganze Geschichte mit der Europäischen Union ist eine Luftnummer. Da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Aber man muss sie einordnen in das, was im Augenblick überhaupt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geschieht. Es ist sicher im Grunde genommen Rückzugsgefechte, die im Augenblick geführt wurden. Wir haben 3 Jahre lang diesen Krieg genährt. Wir waren nicht in der Lage, die Europäische Union, der 2012 den Friedensnobelpreis erhalten hat, hat nicht einen einzigen Versuch unternommen, Frieden in der Ukraine zu schaffen. Also, es geht nicht um das eine oder das andere, entweder die Ukraine zu unterstützen oder Frieden zu schaffen, sondern es geht um beides. Man muss hier einen dualen Ansatz wählen, die Ukraine in ihrer Verteidigung zu unterstützen, ihr zu helfen, aber zugleich immer das Endergebnis im Auge zu haben und zu versuchen, einen Friedensschluss zu erreichen. Davon ist nichts passiert in diesen gesamten 3 Jahren, ganz im Gegenteil. Und das gilt im Übrigen auch für die einzelnen Staaten, auch für Deutschland. Nicht, wir haben viele von diesen Floskeln, die immer wieder auftauchten. Nicht, wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen, weil sie ihn gewinnen muss. Also das ist ja mehr Voodoo als Politik. Und ähnliche Dinge haben wir gehört. Und nun geht der Zug in eine andere Richtung. Ausgelöst durch den neuen amerikanischen Präsidenten fährt der Zug in Richtung Frieden. Und nun werden diese Rückzugsgefechte geführt. Einerseits dadurch, dass man die Friedenspolitik Trumps diskreditiert. Ja, er ließe sich von Putin an der Nase herumführen und ähnliche Dinge mehr. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Bedrohungsszenarien, die aufgebaut werden, um im Nachhinein sozusagen zu rechtfertigen, was man für einen Unsinn vorher gesagt hat. Und das äußert sich ganz konkret, also beispielsweise auch durch diese Luftnummer, die, wie ich sie eben beschrieben habe, aber eben auch durch das Bemühen britischen Premierministers Starmer und des französischen Präsidenten Macron, dieser ganzen Entwicklung gegenzusteuern. Ich kann nur sagen, dies ist der falsche Weg. Letzten Endes ist das, was hier geschieht, und ich hebe jetzt einfach einmal ab auf das, was bisher geschehen ist. Also zum Beispiel, dass beide Seiten einen Teilwaffenstillstand vereinbart haben. Natürlich ein erster Schritt, so hat es ja auch Präsident Zelensky bezeichnet, ein erster Schritt. Aber es ist ein Schritt. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht Stillstand, es ist nicht Rückschritt, es ist ein Schritt nach vorn. Und am Montag werden ja wieder in Riad die amerikanische und die ukrainische Delegation miteinander reden, aber parallel dazu auch die amerikanische Delegation mit den Russen. Also hier, das ist der zweite Schritt, der jetzt getan wird. Und so geht es eben. Es ist ein schwieriger Prozess. Das Ende ist auch nicht absehbar. Und der Teufel steckt hier auch in vielerlei Hinsicht im Detail. Aber es ist der Versuch, so wie Trump es formuliert hat, diesen Krieg und das Töten zu Ende zu bringen, zu beenden. Und das ist entscheidend. Aber was tun wir? Unser Zug fährt genau in die Gegenrichtung.
Eine kurze Zwischenfrage, eine Zwischenbemerkung. Wenn Sie solche Voten hören aus den EU-Konsortien, aus den obersten EU-Etagen, dass Trump sich von Putin an der Nase herumführen lässt,
Ja.
was geht da in Ihnen vor?
Also es ist ja lächerlich einfach. Ich meine, wenn Menschen über Dinge sprechen, von denen sie nichts verstehen und dann aber auch andere kritisieren, ich meine, es ist ja nicht Trump allein. Trump hat ja eine Riesenadministration. Der ist auch nicht völlig abgehoben. Wir wissen ja, dass er lange an einem Plan gearbeitet hat. Wir kennen ihn noch nicht vollständig, wir kennen nur Elemente daraus und die machen durchaus Sinn. Es ist allerdings in einem Punkt ist ein Verfahrensfehler jetzt gemacht worden. Nämlich jetzt einen Waffenstillstand auszurufen, bevor konkrete bilaterale Verhandlungen begonnen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es müssen zunächst die beiden Kriegsparteien an einen Tisch kommen. Sie müssen miteinander reden, über die einzelnen Punkte auch sprechen. Und wenn sich dann eine positive Entwicklung herausstellt, dann kann man einen Waffenstillstand vereinbaren, dann könnte man auch einen umfassenden Waffenstillstand vereinbaren, weil beide Seiten ja auch zu diesem Punkt miteinander reden und die Rahmenbedingungen für einen Waffenstillstand festlegen, so damit sichergestellt ist, dass dieser Waffenstillstand nicht gebrochen wird oder durch ein Versehen oder mit Absicht gebrochen wird. Denn wenn das der Fall wäre, wäre auch der gesamte Verhandlungsprozess unterbrochen, vielleicht sogar beendet. Das ist ein Fehler, dass man das gemacht hat. Aber man muss eben immer wieder betonen, selbst dieses Teilelement eines Waffenstillstands ist ja ursprünglich von Selenskyj vorgeschlagen worden. Und Putin ist jetzt darauf eingegangen, also hier davon zu reden, dass Putin Trump an der Nase herumführt. Es gibt ja noch viel schlimmere Bemerkungen dazu. Es gibt ja sogar die Bemerkung, dass möglicherweise die Vereinigten Staaten damit ein größeres Sicherheitsrisiko als alle anderen für uns werden. Also hier wird wirklich sehr viel Unsinn geredet, aber das ist in einer Situation so, in der die Dinge sich völlig anders entwickeln, als man das 3 Jahre lang behauptet hat. Aber immer noch kommen dieselben Leute in den Talkshows zusammen und versuchen nun sozusagen ihre damaligen Behauptungen vergessen zu machen und kommen jetzt mit neuen Bemerkungen zu einer Entwicklung, die sie offenbar nicht verstehen oder die sie nicht wollen.
Was nützt es, dass keine Energieanlagen angegriffen werden, um auf diesen Teilwaffenstillstand, wie Sie es nennen, zurückzukommen? Glauben Sie auch, dass das eingehalten wird?
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber was entscheidend ist dabei, ist, dass beide Seiten an diesem Aspekt Interesse haben. Es kommt kein Waffenstillstand, wenn die Russen ein Interesse haben, weiter die ukrainischen Energieanlagen zu zerstören und umgekehrt die Ukraine beispielsweise nicht in der Lage wäre, russische zu zerstören. Beide haben das ja in den vergangenen Jahren ständig gemacht. Und beide haben ein Interesse daran, dass das nicht fortgesetzt wird. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass diese Vereinbarung auch Bestand hat.
Was ist das generelle Interesse Russlands an einem Waffenstillstand? So wie ich das überblicke, ist Russland militärisch überlegen. Das haben auch Sie schon gesagt. Was nützt Russland ein Waffenstillstand, ganz generell gesprochen?
Naja, Russland braucht nicht so dringend einen Waffenstillstand wie die Ukraine, das ist völlig klar. Aber und das Ziel kann ja auch nicht sein, ein Waffenstillstand. Das Ziel kann doch nur sein, eine Friedensvereinbarung zwischen den beiden Kriegsparteien, eine Vereinbarung, die den Krieg beendet. Und das ist das, was Russland will. Und auf diesem Weg zu der Friedensvereinbarung macht ein Waffenstillstand dann Sinn, wenn er von beiden Seiten gewollt wird und wenn Vorkehrungen getroffen werden, dass er auch sicher ist und nicht gebrochen wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Und dazu müssen eben, ich habe es eben schon ausgeführt, dazu müssen eben beide Seiten am Verhandlungstisch sitzen und auch die Modalitäten eines Waffenstillstands besprechen. Das ist hier nicht gemacht worden. Selenskyj hatte zunächst diesen Vorschlag gemacht. Dann aber ist es bei dem Gespräch mit den Amerikanern, ist dann der Vorschlag aufgekommen, wir machen einen generellen Waffenstillstand. Obwohl jeder wusste, dass Russland das so nicht akzeptieren würde. Es ist nicht einmal der Versuch gemacht worden, zunächst einmal diskret mit der anderen Seite abzuklären, ob das überhaupt eine realistische Option ist oder nicht, sondern man hat das unmittelbar nach den Gesprächen in Riad veröffentlicht. Das kann so nicht funktionieren. Man muss schon hier gewisse Regeln einhalten bei diesen Verhandlungen, weil die Interessen beider Seiten ja völlig unterschiedlich sind und man versuchen muss, hier einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen zu finden.
Bei diesem EU-Gipfel, Rüstungsgipfel in Brüssel, so scheint mir zumindest, findet so ein gewisses Loslösen Europas statt von den USA. Das hat auch Ursula von der Leyen betont. Man wolle da eher so ein bisschen man müsse mehr auf diese europäischen, auch Rüstungsindustrien, müsse man da eher schauen. Glauben Sie, das ist ein ehrlicher, ein echter Abnabelungsprozess Europas gegenüber den USA? Oder macht man ganz einfach, was Trump eigentlich ursprünglich schon immer gesagt hat, man fährt einfach die Rüstungsausgaben hoch?
Ja, natürlich müssen wir mehr für unsere Verteidigung tun. Das haben wir ja beide eben schon mal besprochen. Und insbesondere die Europäer müssen das tun. Und es macht natürlich auch Sinn, dass wir eine Rüstungsindustrie fördern in Europa. Braucht er auf Einzelheiten nicht einzugehen, das versteht jeder eigentlich. Aber dass wir damit uns sozusagen von den Vereinigten Staaten loslösen, halte ich für falsch. Wir können es auch gar nicht, weil loslösen von den Vereinigten Staaten heißt loslösen aus dem Bündnis, aus der NATO. Nicht? Das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn es um Verteidigung geht, dann ist die NATO der Ort, an dem über Rüstungsindustrie gesprochen wird, an dem über Verteidigungspläne gesprochen wird, an dem über Streitkräfteplanung und den Bedarf an Streitkräften zur Verteidigung gesprochen wird, nicht die Europäische Union. Die Europäische Union hat keine effektive Kommandostruktur. Die Europäische Union hat keine Planungsinstrumente für die gesamte NATO. Also dies ist ein Weg in die Sackgasse, den wir hier beschreiben. Es kann nur darum gehen, dass wir den zwar, das fordere ich selbst ja auch seit vielen Jahren, wir müssen natürlich die Selbstbehauptung Europas wollen und auch die Kraft dazu aufbringen. Das heißt, politisch müssen wir in der Lage sein, unsere Interessen zu artikulieren und zu vertreten. Wir müssen wirtschaftlich stärker werden, wir müssen technologisch stärker werden und wir müssen auch militärisch stärker werden. Aber wenn es um die Frage der militärischen Stärke geht, dann ist das der europäische Pfeiler in der Allianz. Wir wollen uns nicht aus der NATO lösen. Wir brauchen die Vereinigten Staaten. Auch das, was da im Augenblick so virulent ist, nukleare Abschreckung Europa, das ist ja der französische Vorschlag, das trägt nicht. Das leistet nicht die Sicherheit, die wir brauchen. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die hier entsteht, weil wir ja wissen, dass auf der anderen Seite auch die amerikanische Regierung sich zu einem Disengagement in Europa entschlossen hat. Das heißt, wir würden ja diesen Trend im Grunde verstärken. Aber Disengagement aus amerikanischer Sicht heißt nur, das amerikanische Engagement zu reduzieren und sozusagen wie kommunizierende Röhren zu fördern, dass die Europäer das ausgleichen. Es heißt nicht, dass die Amerikaner sich völlig aus der NATO zurückziehen werden, obwohl das ja in der Vergangenheit, seiner ersten Amtszeit Präsident Trump durchaus angedeutet hat. Aber das ist nicht unser Interesse. Unser Interesse muss es sein, die Vereinigten Staaten in der NATO zu halten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das, was im Augenblick läuft, was die Vereinigten Staaten versuchen, mit Russland zu erreichen, nämlich eine Friedensregelung für die Ukraine, ist auch ein entscheidender Punkt. Es ist sozusagen nicht das Ziel der amerikanischen Politik, sondern es ist eine Etappe auf einem Weg, sondern zu einem Disengagement, das es ermöglicht, aber auch zu einer stabilen Sicherheitsarchitektur in Europa. Wenn es einen tragfähigen und dauerhaften Frieden gibt in diesem Krieg, wenn verhindert wird mit dieser Friedensregelung, dass aus diesem Krieg in der Ukraine ein Krieg um die Ukraine wird, also ein großer europäischer Krieg, dann haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass auf dieser Grundlage dann auch eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung entstehen kann, die stabil ist. Aber es bedeutet eben auch, dass wir zwei Voraussetzungen dafür schaffen müssen. Die erste Voraussetzung ist die, dass wir ein militärisches Gleichgewicht, ein Gleichgewicht der Kräfte schaffen. Das bedeutet, wenn ein Gleichgewicht besteht, wird keine Seite der Versuchung erliegen, die andere Seite anzugreifen. Das ist eine ganz wichtige, eine notwendige Voraussetzung für Frieden auf diesem europäischen Kontinent. Das andere ist aber, dass man eine politische Stabilisierung dieses militärischen Gleichgewichts vornimmt. Das ist sozusagen das, was erforderlich, um eine hinreichende Sicherheit zu haben, dass tatsächlich auch eine Friedenslösung erreicht wird auf diesem Kontinent. Und dazu gehört eben auch, dass man miteinander spricht. Und deshalb ist es ganz wichtig, was Trump gemacht hat, dass er mit Putin telefoniert hat, dass er mit Putin spricht, weil ohne diese Kontakte sind Verhandlungen ja völlig ausgeschlossen. Wir, die, insbesondere die Europäer, haben ja versucht, über 3 Jahre Putin völlig diplomatisch zu isolieren. Auch die Vorgängerregierung hat das versucht. Das hat Trump durchbrochen mit seinem ersten Telefonanruf am 12. Februar. Putin ist sozusagen zurück auf der diplomatischen und politischen Weltbühne. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn es bedeutet, dass man das, was ich als zweite Voraussetzung nenne, nämlich die Stabilisierung, die politische Stabilisierung, nun auch tun kann, indem man nämlich tatsächlich miteinander redet, indem man vertrauensbildende militärische Maßnahmen einleitet, indem man Rüstungskontrollen und Abrüstungsabkommen schafft, wieder vereinbart, wie diese Verhandlungen und diese Verträge wieder zu ihrem Recht werden, um dieses Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau zu stabilisieren. Das fehlt mir. Es fehlt mir sowohl das eine, nämlich das Streben nach Gleichgewicht, und es fehlt mir vor allen Dingen das andere, die hinreichende Voraussetzung für Frieden, nämlich diese politische Stabilisierung, diese politische Wende auch im Verhältnis zu Russland hier auf dem europäischen Kontinent einzuleiten. Das wird den Europäern, auch den Deutschen, noch große Kopfschmerzen bereiten, wenn es dann wirklich zu einem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine kommt.
Hochinteressant ist, dass Sie von diesem Disengagement Amerikas in Europa, vom Rückzug vom europäischen Kontinent gesprochen haben. Würden Sie das Trump zutrauen, dass er sich vollständig aus Europa zurückzieht und auch aus der NATO sich weitgehend zurückzieht? Würden Sie das Trump zutrauen? Ist das realistisch?
Also ich bin der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten ihr Engagement reduzieren werden. Die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, haben die Vereinigten Staaten internationale Interessen hier in Europa? Und die Antwort lautet ja. Europa ist sozusagen das Sprungbrett in den Nahen Osten und nach Afrika. Es ist ja kein Zufall, dass hier das amerikanische Führungskommando für Einsätze in Afrika hier in Europa ist, in Stuttgart ist. Das ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass das größte amerikanische Militärhospital außerhalb der Vereinigten Staaten hier in Europa, in Deutschland ist. Nein, die Amerikaner handeln nach ihren nationalen Interessen. Und diese Interessen bedeuten, dass sie hier auch in Europa weiterhin präsent sein werden, aber mit einem reduzierten Profil, richtig. Die Frage der NATO-Mitgliedschaft hängt ja mit dieser Präsenz unmittelbar zusammen. Ohne NATO-Mitgliedschaft gibt es auch keine amerikanische Präsenz hier in Europa. Und das wissen die Vereinigten Staaten natürlich.
Und warum reagieren dann die europäischen Spitzenpolitiker derzeit dermaßen hysterisch auf diese Möglichkeiten, dass sich da Amerika eben aus Europa zurückzieht?
Ja, weil das natürlich in die ein gegenwärtige Lage passt, sozusagen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es handelt sich jetzt um Rückzugsgefechte. Ja? Man muss also, gerade ich nehme jetzt einfach mal Deutschland, weil in der Europäischen Union gibt es keine einheitliche Position. Das hat auch der letzte Gipfel sehr deutlich gezeigt. Die südeuropäischen Staaten sehen vieles ganz anders als die mitteleuropäischen oder die nordeuropäischen Staaten. Und das Risiko ist sogar groß, wenn diese Politik von der Europäischen Kommission fortgesetzt wird, wie sie im Augenblick verläuft, dann sehe ich, dass hier durchaus die zentrifugalen Kräfte in der Europäischen Union immer stärker werden. Also denken Sie nur auch an Ungarn und an die Slowakei. Die haben ganz andere Interessen. Also das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass dass die Politik und auch in den Medien, wir haben ja, das muss, sollte ich vielleicht noch vorausschicken, damit das klar ist. Wir haben ja hier einen militärischen Konflikt. Der Ukraine-Krieg ist ein militärischer Konflikt. Es ist aber auch ein Wirtschaftskrieg, der insbesondere von uns und auch von der Europäischen Union mit Russland geführt wird. Und es ist ein Informationskrieg. Alles das verbindet sich sozusagen, vermischt sich in einer gewissen Weise. Während wir bei dem militärischen Konflikt nur indirekt beteiligt sind, sind wir bei den anderen beiden Konflikten aktiv beteiligt. Und da haben wir eben in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren, eine Politik betrieben, die, ich habe das ja schon erwähnt, die diesen Krieg, die Fortführung dieses Krieges ermöglicht hat, immer weiter, auch mit den Konsequenzen für die Bevölkerung in der Ukraine, mit den negativen Konsequenzen, das wird immer wieder vergessen. Wir reden immer mit dem Präsidenten oder seinen Mitarbeitern, aber die Bevölkerung ist es, die unter diesem Krieg leidet. Aber das ist nur am Rande. Wir haben eine falsche Politik nach meiner Meinung betrieben, weil wir keinen Versuch unternommen haben, eine Friedensregelung herbeizuführen. Nun versuchen wir, diese falsche Politik zu rechtfertigen, ja, indem wir uns gegenüber den Bemühungen der amerikanischen Regierung negativ verhalten. Und das bedeutet auch, dass wir insgesamt natürlich die amerikanische Politik in Zweifel ziehen. Und man muss das leider sagen, Trump hat dazu auch Anlass gegeben, ja. Aber das ist, kann nicht unser Interesse sein.
Wenn man die Voten deutscher Politiker, aber auch von EU-Politikern konsultiert, dann ist von Ernstfall die Rede, von Kriegstauglichkeit. Ich glaube, sogar Ursula von der Leyen spricht so halb von einem großen Krieg, auf den man sich da vorbereiten müsse. Warum verschärfen sich die Voten jetzt? Warum 3 Jahre nach Kriegsbeginn? Warum nimmt so diese konfrontative Stimmung aktuell gerade wieder zu? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich weiß nicht, ob die Betroffenen selbst eine Erklärung dafür haben. Ich will nur Folgendes sagen. Die Frage einer Bedrohung, und es geht ja um Russland hierbei, die Frage, ob Russland die Absicht hat, Europa oder die NATO anzugreifen, da gibt es unterschiedliche Positionen. Die Position der Vereinigten Staaten ist die, und das sagt also die Bedrohungsanalyse der amerikanischen Nachrichtendienste vom 5. Februar vergangenen Jahres, also noch unter der Biden-Regierung, nicht Trump, das ist nicht Trump, Biden-Regierung, dass die mit ziemlicher Sicherheit die Russen nicht die Absicht haben, die NATO oder die Vereinigten Staaten anzugreifen. Das ist die eine Seite der Medaille. Das wird aber immer wieder unterstellt. Und ich kann nur sagen, ich habe bisher in den veröffentlichten, in den Medien keinen Beleg dafür gefunden. Oder haben wir, und wenn wir wirklich bessere Erkenntnisse haben, als die ja gerade in diesem Bereich Aufklärung und Nachrichtenwesen ungemein modern und breit aufgestellten Vereinigten Staaten haben, dann sollten wir das einmal belegen. Ich habe noch keinen einzigen Beleg dafür gefunden, sondern nur, es wird gesagt, da wird so argumentiert, ja, sie könnten die Einigkeit des Westens testen. Also das ist an eine Aussage, die ist so unglaublich naiv. Warum sollte jemand einen Angriff führen, der zu seiner eigenen Vernichtung führen kann, um so einen solchen Test auszuführen? Ja, so das ist das eine. Hinzu, Bedrohung heißt immer Absicht und Fähigkeit. Wenn wir die Absicht betrachten, dann sehen die Vereinigten Staaten das völlig anders als unsere sogenannten Experten oder auch die offiziellen in den Regierungen. Die Frage ist dann, sind die Fähigkeiten da? Und da habe ich auch große Zweifel, ob Russland in der Lage wäre, innerhalb kürzester Zeit die NATO, ein NATO-Staat und damit die gesamte NATO anzugreifen und dann auch sehr schnell einen Erfolg zu verzeichnen. Diese Fähigkeiten besitzen die Russen nicht, obwohl sie ja in diesem Krieg eine ganze Menge dazu gewonnen haben, nicht nur an Erfahrung, sondern auch an Technologie aufgebaut haben, auch an Rüstung getan haben. Das bedeutet aber, wenn das nicht möglich ist, dann haben wir von Anfang an sowieso die überlegenen Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten. Und wir hätten auch die Zeit, um die amerikanischen Landstreitkräfte nach Europa zu verlegen. Das heißt, diese Szenario, das immer wieder als Angriff, als möglicher Angriff beschrieben wird, das stützt sich auf den Ukraine-Krieg, der ja eine Kombination ist aus Grabenkrieg des Ersten Weltkrieges und leichten Bewegungskrieg des Zweiten Weltkrieges. Ein Krieg zwischen der NATO und Russland würde völlig anders verlaufen. Völlig anders. Da kämen dann wirklich die Macht, die militärische Macht von Luftstreitkräften, von Seestreitkräften, von Trägerkampfgruppen und so weiter ins Spiel. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Deshalb sind solche Aussagen auch, in 4 Jahren gibt es Krieg, ja, die sind an den Haaren herbeigezogen.
Und da ist es ja die gute Nachricht, dass die wichtigste NATO-Macht, die USA, Trump ja eben mit den Russen den Dialog sucht. Aber auch, und das ist mir aufgefallen, und das wollte ich Sie auch noch kurz fragen, der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, hat erstmals, soweit ich das überblicke, von einer Normalisierung der Beziehung mit Russland gesprochen. Ist das für Sie eine gute Nachricht, eine wichtige Nachricht? Wie würden Sie diese Aussage in den Kontext
Herr
sehen?
Zeller, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie eben gemacht haben. Rutte war bei Trump und hat mit Trump gesprochen, was unsere Politiker ja bisher nicht tun, und hat verstanden, worum es geht. Und deshalb hat er das gesagt und er hat völlig recht. Also hier tritt bei den Politikern, die wirklich verstehen, was Trump beabsichtigt mit seiner Politik, der ja hier eine völlig neue Phase der Weltpolitik einleitet, indem er Putin zurückholt auf die Weltbühne, indem er der Diplomatie und den Verhandlungen wieder zu ihrem Recht verhilft. Das hat Rutte offensichtlich verstanden und das stimmt mich eigentlich optimistisch. Ich hoffe, dass da vielleicht auch andere europäische Politiker lernfähig sind. Und dann auch irgendwann verstehen, worum es geht. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden muss, sein muss, was Trump macht, also innenpolitisch oder sonst irgendwie. Aber das, worum es hier geht, da geht es auch um, und nicht nur auch, sondern insbesondere um unsere Interessen. Und die Frage, wollen wir einen großen europäischen Krieg oder sollten wir nicht dankbar sein, dass Trump sich darum bemüht, dies zu verhindern? Sollten wir ihn nicht eigentlich unterstützen in seinem Bemühen und das nicht kleinreden mit Bemerkungen, er lässt sich von Putin über den Tisch ziehen und ähnliches mehr, die völlig absurd sind, ja? Das zeigt ja auch die Entwicklung und es wird sich immer deutlicher zeigen. Und ich bin neugierig darauf zu sehen, wie sich dann diese Menschen, die sich als Experten ausgeben und jetzt 3 Jahre lang den Krieg genährt haben, auch mit ihren Bemerkungen. De facto natürlich die Regierungen, aber medial natürlich auch diese Experten.
Herr Kujat, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Alles Gute.